Radio 1, nur für Erwachsene.
Der Freitag wird ein Feiertag sein in Berlin, der 8. Mai, im Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Eine gute Gelegenheit, sich zu erinnern. Wie sieht denn Ihre Erinnerung aus? Hat Ihr Opa auch Juden versteckt und Ihre Großtante Flugblätter verteilt gegen Hitler? In einer Studie aus dem Jahr 2019 hat je ein Drittel der befragten Deutschen angegeben, ihre Vorfahren hätten Widerstand geleistet oder aber zu den Opfern des Regimes gezählt. Die NSDAP gewählt hat demnach fast niemand.
Und ähnlich ist es auch beim Erinnern von Kriegsende und Shoah. Staatlicherseits gibt es da so einiges, aber privat, in meinem, in Ihrem privaten Umfeld, wahrscheinlich eher nicht. Erinnerung an den Massenmord wird abgewehrt, schreibt der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn in seinem Essay Kollektive Unschuld. Hallo, Herr Salzborn.
Hallo.
Hallo.
Gehen die Historiker, die SoziologInnen, die PsychotherapeutInnen, die sich mit dem Thema Nationalsozialismus und Shoah beschäftigt haben, gehen die nicht eher vom genauen Gegenteil aus, also von einer Kollektivschuld? Wer nicht dagegen war, war dabei?
Nee, tatsächlich nicht. Auch wenn dieser Begriff der sogenannten Kollektivschuld in aller Munde ist, hat es den als politische Forderung oder als politische Maxime von den Alliierten oder auch von anderen Verantwortlichen tatsächlich niemals gegeben. Das hat die historische Forschung rekonstruiert. Verschiedene Historiker haben sich damit auseinandergesetzt und festgestellt, das hat es nie gegeben. Das war eine Fantasie. Eine Fantasie, die die Deutschen sich aufgebaut haben, nämlich eigentlich um wiederum aus der eigenen Verantwortung zu flüchten. Weil wenn man sich aufbaut, zu sagen, es gäbe eine Kollektivschuld. Kollektivschuld ist natürlich ein Unsinn, ja. Dann kann man das ganz leicht abstreiten, ganz leicht abwehren und darin geht die individuelle, persönliche Verantwortung natürlich wieder unter. Also das heißt,
Verantwortungsdiffusion.
Bitte?
Verantwortungsdiffusion sozusagen.
Ja, letzten Endes. Also das heißt, wenn man einen Vorwurf abwehrt, den es nicht gibt, dann kann man quasi genau darüber die ganze Zeit diskutieren und streiten, wie haltlos das angeblich wäre. Es hat ihn nur nie jemand erhoben und deswegen hat man abgelenkt und redet nicht mehr über das, was eigentlich die Tatsachen gewesen sind oder über eigene Verantwortung oder eben auch Schuld.
Nun gibt es in Berlin etliche Denkmäler, Gedenkstätten, aber Sie sagen, die Tätergemeinschaft des Nationalsozialismus ist zur Erinnerungsabwehrgemeinschaft der Bundesrepublik in dem Falle geworden. Woran machen Sie das fest?
Na, wir müssen sehen, dass es diese öffentlichen Erinnerungen nicht nur in Form von Gedenkorten wie auch dem Holocaust-Mahnmal beispielsweise oder auch von Gedenktagen oder auch Gedenkreden prominenter Politikerinnen und Politiker, dass das noch nicht so wahnsinnig lange existiert, sondern erst seit im Prinzip in größerer Masse seit den 90er Jahren, dass das nicht ganz freiwillig alles entstanden ist, großen Widerstand letzten Endes dagegen hat und dass das auf der anderen Seite eben das Öffentliche ist und nicht das Private. Also das heißt, wenn wir über die Geschichte der Bundesrepublik schauen, gibt es ganz, ganz viele Debatten über dieses Thema, in denen sowohl auch öffentlich abgewehrt wurde, aber vor allen Dingen eben eine private Auseinandersetzung mit der Frage, was hat denn der Nationalsozialismus, was hat die Shoah, was hat die Massenvernichtung mit der eigenen Familiengeschichte zu tun, die hat bis heute nicht stattgefunden. Eigentlich befinden wir uns, wenn wir ganz streng darüber sprechen wollen würden, ganz am Anfang einer Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Bezug auf das, was die eigentlichen Betroffenen und die eigentlichen dann in der Nachfahrenschaft Betroffenen von den Täterinnen und Tätern angeht. Wir sind ganz am Anfang und nicht ganz am Ende der Auseinandersetzung.
Wenn wir ganz am Anfang sind, wie fangen wir am besten an?
Also ich denke, relativ wichtig wäre in diesem Zusammenhang tatsächlich die Frage nach Nationalsozialismus und Shoah als etwas zu begreifen, was nichts Äußerliches ist, mit dem man nichts zu tun hat, sondern was eben mit den Familien zu tun hat. Sie haben ja gerade schon gesagt, ein Großteil, also ein wesentlicher Teil der Deutschen fantasiert sich in solche Opfergeschichten. Wir wissen aus historischen Studien, weit, weit weniger als 1% der Deutschen zu dieser Zeit hat in irgendeiner Weise sich für Juden engagiert oder Jüdinnen und Juden unterstützt. Also das heißt, das klafft weit auseinander. Täterbiografien in welchem Ausmaß auch immer gehen durch alle Familiengeschichten, durch nahezu alle Familiengeschichten der Bundesrepublik. Und ich glaube, diese Fragen, die sich viele Generationen immer wieder nicht gestellt haben, aus unterschiedlichen Gründen, die müssen gestellt werden, die müssen ergründet werden. Und dabei wird man dann Unterschiedliches zutage fördern. Täterschaft meint ja nicht immer nur handgreifliche Täterschaft im Sinne tatsächlich des Mordes, sondern auch andere Formen profitieren von Enteignungen beispielsweise, Beteiligung an Diskriminierung, Unterstützung der NSDAP und so weiter und so weiter. Es geht also um einen sehr, sehr weit gefassten Begriff. Und das ist etwas, das können auch heutige Generationen immer noch fragen. Natürlich nicht mehr so direkt, wie das vorherige hätten tun können, aber man kann immer noch was rauskriegen. Und das wäre auch eine Form einer Auseinandersetzung mit der ganz ureigenen Vergangenheit des Nationalsozialismus im Sinne der einzelnen Familiengeschichten.
Da kann ich es mir doch auch wieder ziemlich einfach machen. Also meine Mutter ist Vertriebene, mein Vater war in der Kinderlandverschickung, keiner hat profitiert, also bin ich fein raus.
Naja, also das eine ist ja erstmal die Frage, inwiefern man das, was Eltern oder Großeltern einem erzählen, dann auch tatsächlich so glaubt. Also das heißt, diese Opfergeschichten, die werden natürlich oft in den Mittelpunkt gerückt. Wir wissen auch, dass ganz oft, wenn es um beispielsweise Beteiligung in einer Institution, einer verbrecherischen Institution wie der Wehrmacht geht, dass da auch viel erzählt wird, nur nicht über die konkreten Taten gesprochen wird. Also das heißt, man könnte natürlich da auch konkreter nachfragen, konkreter nachbohren. Und die andere Seite, das muss man auch so klar sagen, es gibt über vieles Akten. Das heißt, wenn einem etwas widersprüchlich vorkommt, und das muss einem, glaube ich, widersprüchlich vorkommen, wenn es solche Opfergeschichten sind, die eben nicht plausibel sind, dann kann man auch quasi entsprechend mit Archiven und Archivmaterial arbeiten. Die entsprechenden öffentlichen Archive sind zugänglich, auch für solche Formen von Forschung. Und dann muss man sich eben auch unangenehmen Teilen der eigenen Geschichte stellen.
Was halten Sie denn von so einem 8. Mai als Feiertag in Berlin? Sehen Sie das als eine vernünftige Form des Erinnerns im Sinne von so einem Anfang, wie Sie es gerade beschrieben haben, oder doch eher eine leere Formel?
Naja, also Gedenktage, Feiertage haben natürlich immer was Symbolisches, aber Symbolisches ist ja auch etwas, was auch etwas repräsentiert. Und ich glaube, wenn man den 8. Mai als einen Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und damit auch der Befreiung der Konzentrationslager, der Befreiung der Opfer begreift, dann ist es etwas, was symbolisch meines Erachtens hochgewertet werden muss, hochgeachtet werden muss, weil das ist am Ende auch ein Stachel im Fleisch derer, die sich nicht erinnern wollen und die diese Erinnerung abwehren und verdrängen wollen. Und insofern glaube ich, ein solcher Gedenktag wie in Berlin jetzt quasi zumindest erst vorläufig einmalig zunächst mal eingeführt hat als bundeseinheitlicher Feiertag, wäre ein richtiger Schritt, aber auch nur dann, wenn man ihn eben auch mit entsprechender Kontextualisierung verbindet. Das heißt eben dann auch zu sagen, ja, es ging nicht darum, dass jetzt plötzlich alle Deutschen befreit worden sind, weil es eine große Kollaboration und Unterstützung des Nationalsozialismus und des Massenmordes gegeben hat, sondern es ging um die Befreiung der Opfer und damit eben auch eine Befreiung der Welt von der deutschen Barbarei.
Samuel Salzborn lehrt Politikwissenschaft in Gießen und wir haben mit dem Antisemitismus- und Rassismusforscher gesprochen über sein neues Buch, das heißt Kollektive Unschuld, die Abwehr der Shoah im deutschen Erinnern. Es ist bei Hendrich und Hendrich erschienen für 15 Euro. Und an der Stelle schon mal der Hinweis, am Freitag, also am 8. Mai, am Berliner Feiertag, beschäftigen wir uns den ganzen Tag über mit der Befreiung der Welt vom Naziterror. Besten Dank für das Gespräch, Herr Salzborn.
Sehr gern.